SWR Kultur am Samstagnachmittag. Die einen, die verehren ihn, die anderen halten sich eher bedeckt. Rhabarber ist nicht jedermanns oder jeder Fraus Geschmack. Ich persönlich liebe diese schönen Wortspielereien von Laber-Rhabarber bis Rhabarber-Rhabarber. Unser Genussexperte Thomas Filkes, Physiker vom Mainzer Max-Planck-Institut, hat offensichtlich auch seinen Spaß daran, denn er hat heute gleich zwei Varianten Rhabarber-Konfitüre mitgebracht. Hallo, Herr Filkes.
Hallo, Frau Arning.
Herr Filkes, von Mitte April bis Ende Juni ist Rhabarbersaison, wobei man sagen muss, Rhabarber ist ja gar kein Obst, wie ich persönlich auch lange gedacht habe, sondern ein Gemüse. Wie kommt das?
Ja, das gehört zu den Gemüsen. Das ist einfach botanisch, nicht? Ich meine, das ist eine Gemüsepflanze und die hat eben eine ordentliche Säure und dabei noch eine Süße. Und insofern erinnert sie doch stark an Obst. Und deswegen, ich mache eigentlich auch immer wieder Rhabarber als Gemüse, als süß-säuerliches Gemüse, das zum Beispiel eben ganz gut sich auch als Beilage für Fisch eignet oder auch als Beilage für andere Gemüse. Das ist eigentlich sehr universal, das muss man sich nochmal ranwagen.
Ja, genau. Das machen wir ja heute. Aber zuerst noch die Frage, es heißt ja immer, Rhabarber ist mega gesund, aber auch giftig. Also was macht ihn so gesund und wann kann er denn eigentlich schädlich für uns werden?
Ja gut, die Blätter sind giftig, also die sollte man wirklich nicht essen, aber die Stangen, die sind überhaupt nicht giftig, im Gegenteil, das ist natürlich ein sehr gutes Gemüse, hat natürlich sehr viel Ballaststoffe, ist insofern natürlich auch von den Mineralien her ausgezeichnet, es gibt keinen Grund, sich dem Rhabarber zu verwehren.
Und darum haben Sie heute ja auch gleich zwei Rhabarber-Konfitüren mitgebracht. Bevor wir da ins Detail gehen, erstmal die Grundsatzfrage, warum kein Rhabarber-Gselz, wie man so schön sagt?
Ah, das ist Gesalz. Konfitüre, das ist so französisch. Ich meine, gut, ich bin zwar sehr frankophil, aber Konfitüre, das geht mir gut. Aber Konfitüre, Gesalz, so bin ich aufgewachsen.
Also Gesalz, sagen wir jetzt.
Schwäbische Konfitüre ist einfach Gesalz. Und deswegen gibt es heute zwei Rhabarber-Gselzer, die sind auch aus der Not geboren, weil ich habe im Garten in Mainz einen Rhabarberstrauch und der ist also so ergiebig, dass man da immer nicht weiß, wohin damit.
Das ist genau das Problem mit Rhabarber. Der wuchert einen eines Tages über den Kopf, ja. Und dann kommen immer die lieben Menschen und sagen, möchtest du nicht noch ein paar Stangen haben?
Ja, genau. Ich mache halt immer einige Gläser von Gselz, dann habe ich dann wieder was fürs Frühstück und für andere Zutaten. Also geht auch ganz gut zu einer Käseplatte oder so etwas. Oder geht auch mal gut zu Fisch. Das ist einfach so ein Universal-Würzmittel und dann ist man froh, wenn man dann viele Rhabarber sozusagen im Keller stehen hat als Vorrat.
Und Sie haben nun so eine Art Basisrezept für Rhabarber-Gselz entwickelt und sich dabei ganz klar auch gegen den Gelierzucker entschieden. Warum eigentlich?
Ja, das ist für mich ein Schlüsselerlebnis gewesen, denn ich mache schon lange eben diese Konfitüre, so wie ich das auch von meiner Mutter her kenne und wie sie es von meiner Oma her kennt, dass man eben keinen Gelierzucker verwendet, sondern lieber ein bisschen mehr Haushaltszucker, dafür aber einen langwierigen Prozess der Herstellung. Und als ich dann mal so eine, vom Supermarkt mal so eine Konfitüre probiert habe, die eben mit Gelierzucker hergestellt worden ist, und dann war ich so enttäuscht, weil das hat überhaupt nichts mit meinem bekannten Geschmack zu tun, sondern das war wenig ausbalanciert. Das war eine Säurespitze dabei, die Aromen waren nicht da. Das war irgendwie, war das eine sehr langweilige Angelegenheit. Und dann habe ich dann nachgedacht, was da eigentlich los ist. Und wenn man sich diese Kochprozesse anschaut bei den Gelierzuckern, ich meine, die leben natürlich davon, dass man A, weniger Zucker braucht und B, eine kürzere Kochzeit. Und das ist natürlich für die Aromabildung und eben für die Geschmacksbildung und für die Flavorbildung und auch für die Konsistenz natürlich fatal. Das muss man schon sagen.
Ja, also physikalisch-chemisch
begründet.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Wobei, das ist so ein bisschen eine Abwägungssache. Sie haben ja gesagt, lange Kochzeiten und es ist auch wirklich sehr aufwendig bei Ihnen. Also da wird zum Beispiel dieser geschnittene und gezuckerte Rhabarber erst einmal über Nacht in einem Topf zugedeckt, ruhen gelassen. Dann wird er am nächsten Tag wieder aufgekocht. Dann muss das wieder abkühlen, nochmal über Nacht ruhen und dann nochmal aufkochen. Also ist das normal?
Ja, weil das ist ja kein Aufwand. Ich meine, das kostet jedes Mal nur 5 Minuten. Also gut, ich meine, die Hauptsache, die man sowieso hat, egal ob Gelierzucker oder nicht Gelierzucker, man muss den Rhabarber natürlich aus dem Garten abholen oder vom Markt heimbringen und dann muss man ihn natürlich, sag mal, schälen und ein bisschen die Wurzel abschneiden und ein bisschen präparieren. Also das heißt, in Stücke schneiden und dann wirft man einfach den Zucker da drüber und dann ist man eigentlich fertig. Dann ruht er über Nacht, dann habe ich ja Zeit für was anderes. Aufkochen am nächsten Tag, das sind auch maximal eine Viertelstunde oder sagen wir mal 20 20 Minuten maximal und dann ruht er wieder über Nacht. Also das ist kein großer Aufwand. Das hört sich immer so schlimm an, aber eigentlich im Prinzip der Rhabarber und der Zucker machen das alles selbst, weil die machen nämlich tolle Sachen. Das muss man nicht mal sagen.
Und sie machen auch tolle Sachen, weil sie haben jetzt noch zwei Varianten zu diesem Basis-Rhabarber-Rezept sozusagen. Da gibt es jetzt einmal die Möglichkeit, dass wir Vanille und Estragon hinzufügen oder die andere Variante ist Rhabarber mit Kokosaroma. Klingt alles ein bisschen exotisch. Wie sind Sie auf diese Geschmacksvarianten gekommen?
Ja, also die Geschichte mit dem Estragon, das ist auch wieder so ein einfaches Gartenproblem. Nicht neben dem Rhabarber wächst ein Estragonstrauch und der ist ihm auch sehr ergiebig. So.
Manchmal sind die Antworten ganz einfach.
Und wenn man Estragon kennt, erinnert er so ein bisschen an Basilikum. Er hat so ein bisschen Basilikum-Aromen, hat so ein bisschen diese Eukalyptusnoten. Und das passt natürlich sehr gut auch für Süßgerichte, nicht also für das Salz. Und dann habe ich einfach mal probiert, okay, das ist ganz toll. Ich meine, diese Estragon-Aromen, diese komplexen würzigen, süßlichen Estragonaromen, die passen sich dem Rhabarber sehr gut an. Und dann habe ich einfach mal noch gesagt, okay, da fehlt noch ein bisschen was. Dann habe ich mal ums Eck geschielt und dann stand da Vanille und dann habe ich da noch ein bisschen Vanille reingegeben. Und dann war ich da eigentlich sehr happy damit, mit dieser Kombination. Und das hat sich dann so eingeprägt, dass ich das eigentlich immer wieder mal mache. Das mit dem Kokos, das ist eine andere Geschichte, denn ich bin einfach ein großer Fan von diesem Kokosaroma, weil Kokosnuss hat natürlich viele gesättigte Fettsäuren und zwar kurzkettige und die wandeln sich während der Reifung natürlich in sogenannte Laktone um und die haben diesen tollen Kokosgeruch. Also den kennt man auch von Milch, von so Sahne, die hat auch so einen leichten Kokosgeruch und das gefällt mir sehr gut und kann ich natürlich keine Sahne da in den Rhabarber werfen, die würde sofort denaturieren wegen der hohen Säure und das heißt natürlich, dass man sozusagen die Kokosnuss selbst reingibt in Form von dieser Cream Coconut und diese Kokosnusscreme, die es natürlich mittlerweile überall gibt, in Biomärkten und so weiter, in Bioqualität und dann hat man eine wunderbare Balance zu dieser Oxalsäure nicht und wenn man das paart natürlich mit diesen Kokosaromen, das ist natürlich extrem attraktiv. Also egal, ob für Frühstück oder für sonstige Anwendungen, als Käsebeilage oder so als kleiner Dip, dann ist das eben köstlich.
Und Sie schlagen nun vor, beim Einkochen des Rhabarbers, also bei der Herstellung des Xels, einen breiten Kupfertopf zu verwenden. Warum eigentlich? Hat der einen besonderen Vorteil?
Ja, das ist schon gut. Also gerade zum Einkochen. Also die Idee ist ja, man kocht den ein und dann soll ja das Salz wieder etwas fester werden. Das soll eine vernünftige Konsistenz bekommen, also keine Flüssigmarmelade sozusagen, die dann eben vom Brot läuft, wenn man das für das Frühstück nimmt, sondern die soll dann eine gewisse Bindung haben. Und Kupfer, das gibt dann immer so ein paar Kupferionen noch ab während des Einkochens. Und dann hat man noch eine zusätzliche Festigkeit, weil Kupfer sind ähnlich wie das Calcium zweiwertige Ionen. Also Kupfer 2 plus, Calcium 2 plus und die fügen die Pektine so wieder ein bisschen zusammen und dann hat man da eine schöne Bindung und da unterstützt das Kupfer schon deutlich. Also das ist schon eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Deswegen wurde das eigentlich früher immer so gemacht. Ich kenne das noch aus meiner Kindheit, dass man dann also Marmeladen und Konfitüren hat man generell eigentlich immer im Kupfertopf eigentlich fertiggestellt.
Ja, und wenn man dann beim Einkochen ist, da kann man ja dann auch diesen wunderbaren Rap Barbaras Rhabarberbar singen. Den kennen Sie sicher auch, oder?
Ja, natürlich. Aber meine Frau heißt natürlich Barbara. Insofern ist das sowohl eine amoröse als auch eine wortspielerische sozusagen Koinsistenz.
Genau, die Rhabarber-Barbarbaren, die auch ihren barbaren Barbier in Barbaras Rhabarberbar einladen. Also ich fand das wunderbar, das macht mir total viel Spaß. Also Rhabarber-Xels, mal mit Vanille und Estragon oder mal mit Kokosaroma. Die Empfehlung heute von Thomas Filges. Professor und Physiker und Genussexperte am Mainzer Max-Planck-Institut. Vielen Dank, Herr Filges.
Immer gerne, Frau Arning.
Und die Rezepte, die gibt es wie immer auf swrkultur.de.